Radio Blau.
Hier kommt mein Statement.
Es ist jetzt schwer zu sagen, ja?
Das ist mein Statement.
Jetzt reden wir.
Das will ich Ihnen ausdrücklich sagen.
Statement bei Radio Blau. Eine öffentliche politische Erklärung.
Herzlich willkommen bei Statement am Mittwoch, dem 16. Oktober 2019. Und das war dann rechnerisch vor 206 Jahren. Am 16. Oktober 1813, das war so der Hauptkampftag der Völkerschlacht. Und aus diesem Anlass habe ich mir gedacht, krame ich mal ein paar wunderschöne Toncollagen, die wir aus Anlass des 200-jährigen Gedenkens gemacht haben. Das hieß damals in Leipzig tatsächlich Jubiläum. Und wenn wir gerade gucken, was aktuell in Syrien so abgeht an Völkermörderei, ja, dann kann man nur feststellen, dass in den letzten 200 Jahren der Mensch sehr wenig aus der Geschichte gelernt hat. Aber man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben.
Völkerschlacht 1813. Geh denken. Ein Gemeinschaftsprojekt von Radio Blau und des Leipzig-Kollegs. Die Augenzeugenberichte entstammen dem Buch Vor Leipzig 1813, Verlag der Nation 1988.
Graf von Merwelt, Napoleons Angebot nach dem ersten Tag der Schlacht. Am 17. um 2 Uhr nachmittags ließ mich der Kaiser Napoleon zu sich rufen. Und nachdem er mir in Bezug auf die Versuche, die ich gemacht, seiner Armee in den Rücken zu fallen, einige Komplimente gesagt hatte, teilte er mir mit, dass er mich zum Beweise seiner Hochachtung auf ein Ehrenwort entlassen wolle. Nach einigen Fragen über die Stärke der verbündeten Heere gestand er mir, dass er sie nicht so bedeutend geglaubt hätte. Er fragte mich, ob seine Gegenwart bei der Armee bekannt gewesen wäre, was ich ihm bejahte.
Sie hatten also die Absicht, mir eine Schlacht zu liefern?
Ja, Sire.
Sie sind im Irrtum bezüglich der Streitkräfte, die ich hier vereinigt habe. Für wie stark halten Sie sie?
Höchstens 120.000 Mann.
Ich habe derer 200.000. Ich glaube, dass ich sie weniger stark geschätzt habe, als sie sind. Wie stark sind sie?
Über 350.000 Mann, Sire.
Werden Sie mich morgen angreifen?
Ich zweifle nicht daran, Sire. Die verbündeten Armeen werden, auf die Überlegenheit ihrer Kräfte vertrauend, Euer Majestät täglich angreifen. Sie hoffen dadurch, eine Entscheidungsschlacht und den Rückzug der französischen Armee herbeizuführen.
Wird denn dieser Krieg immer dauern? Es wäre wohl Zeit, ihn einmal zu beenden.
Sire, dies ist der allgemeine Wunsch, und der Frieden liegt in den Händen Euer Majestät. Es hing von Euer Majestät ab, auf dem Prager Kongress Frieden zu schließen.
Man war nicht ehrlich gegen mich. Man hat Schliche genutzt. Man hat mir einen eng begrenzten Termin gesetzt. Eine so wichtige Angelegenheit lässt sich nicht in 10 Tagen erledigen. Österreich hat die Gelegenheit versäumt, sich an die Spitze Europas zu setzen. Ich würde alles getan haben, was es gewollt hätte. Und wir würden der Welt das Gesetz diktiert haben.
Angstvolle Stunden in der Liebert-Wolkwitzer Kirche. Was Liberte Wolkwitz in den Zeiten des Franzosenkrieges zu leiden und zu dulden hatte, das steht in dem großen Buche der Weltgeschichte und verzeichnet und braucht nicht erst hier wieder einzeln aufgeführt zu werden. Nur einiges aus jenen verhängnisvollen Tagen, was namentlich unseren Ort betrifft, sei hier erwähnt. Schon in den ersten Tagen des Monats Oktober 1813 drängten sich ungeheure Scharen französischer Krieger hier und in der Umgegend zusammen, wodurch unsere Vorräte an Brot und Forage bedeutend mitgenommen wurden, besonders da in der Folge mehrmals Plünderungen stattfanden, so dass alles, was nicht versteckt war, sowohl an Lebensmitteln als Kleidern und dergleichen geraubt wurde. Nun stieg unsere Not immer höher und erfüllte aller Herzen mit banger Furcht und Unruhe, zumal da sich die Scharen der Krieger von Tage zu Tage vermehrten. So war der 14. Oktober herangekommen, an welchen der hiesige Ort sowie die Umgegend dicht mit französischen Kriegern besetzt war, welche sich allerhand Bedrückungen gegen den hiesigen Ort erlaubten, so dass die geängstigten Einwohner nicht mehr wussten, wohin sie ihre Zuflucht nehmen sollten. Aber unsere Not sollte noch höher steigen. Gegen 10 Uhr vormittags geschahen 3 Kanonenschüsse, worauf alles in den größten Alarm geriet. Französische Offiziere, welche sich im Orte selbst einquartiert hatten, konnten ihre Sachen nicht schnell genug auf die Packpferde bringen, um nur so schleunigst als möglich zu den ihrigen zu gelangen. Nur war es wohl keinen Zweifel mehr unterworfen, welche traurige Schicksal uns bevorstand, und jeder war nun auf seine eigene Rettung und Erhaltung seines Lebens bedacht. In dieser großen Not wussten wir nicht, wohin wir uns wenden sollten, um Schutz zu finden, welchen wir in unseren Häusern nicht mehr fanden, und eine große Zahl der hiesigen Einwohner flüchtete in die Kirche, weil sie sich da wegen des starken Mauerwerks vor den Kugeln gesichert hielten. Andere verbargen sich in den Kellern der Häuser. Gegen Mittag wurde ein äußerst heftiges Kanonen- und Pelotonenfeuer eröffnet, und heftig war der Angriff der Russen, Preußen und Österreicher auf unseren Ort. Dreimal mussten dieselben Sturm laufen und ebenso vielmal wurden sie von den Franzosen zurückgedrängt. Herzzerreißend war das Jammern und Wehklagen in der Kirche, besonders da die Kirchentüren aufgesprengt wurden und die Kugeln durch die Fenster in die Kirche fielen, so dass ein alter Greis, welcher unter den heftigen Kanonade auf den Stufen des Altars kniete und betete, im Gesicht durch eine Flintenkugel verwundet wurde. Noch mehr aber steigerte sich unser Jammer, als einige Männer durch die schmalen Öffnungen des Turmes gewahr wurden, wie der größte Teil der Häuser auf der Windmühlengasse in Feuer aufging. Ungefähr nachmittags 4 Uhr, als die Franzosen die Verbündeten zum 3. Mal zurückgedrängt hatten, kam ein französischer Offizier in die Kirche und drückte in deutscher Sprache seine Verwunderung darüber aus, wie man sich in ein so gefährliches Gebäude, wie die Kirche sei, habe flüchten können, und sagte, jetzt habe es zwar noch keine Not, sollte aber die Kirche in die Schusslinie kommen, so wollte er es uns wissen tun, und wir sollten alsdann nach der großen Stadt flüchten. Ungefähr nach einer halben Stunde wurde uns jene Schreckensbotschaft durch Ordonnanz überbracht, und das Jammergeschrei erreichte nun den höchsten Grad, da die Kirchentüren geöffnet wurden und niemand den Anfang zum Herausgehen machen wollte. Besonders da die Kanonenkugeln an die Mauer schlugen und die Frau des Mauermeisters Christian Jahn durch eine Flintenkugel nach der Kirchtüre zu an der Hüfte verwundet wurde, welche Kugel dieselbe auch auf ihre Flucht nach Leipzig in der Hüfte bei sich trug, wo sie alsdann herausgeschnitten werden musste. Endlich machte die Tochter des Sattlermeisters Bothe, namens Dorothea Bothe, welche die Angst um ihre Mutter, die später in einem Garten an ihrer Wohnung erschossen gefunden wurde, trieb, den Anfang, und ein großer Teil ihrer Unglücksgefährten folgte ihr. Ein schreckliches Schauspiel bot sich nun auch vor der Kirche unseren Blicken dar. Tote und im Todeskampf begriffene Krieger lagen hier umher, und das Würgen und Wüten währte besonders auf dem Markte und dem unteren Teile des Orts immer noch fort, während ein großer Teil unserer Wohnung uns als rauchende Ruin erschien. Höher konnte menschliches Elend wohl nicht steigen, als es hier der Fall war. Von allem, auch dem Allernötigsten entblößt, getrennt von den Unsrigen, in dem der Gatte, die Gattin, Eltern, ihre Kinder und Kinder ihre Eltern verloren hatten, befanden wir uns nun auf der Flucht nach Leipzig, und hinter uns sahen wir, wie in unserem Orte ein Gebäude nach dem anderen in Flammen aufging. Unsere Herzen hoben sich krampfhaft bei jedem Schritte, den wir vorwärts taten. Was unser Ort an den übrigen Tagen der Schlacht gelitten hatte, das zeigten uns die Spuren der allgemeinen Verwüstung, als wir nach 8 vollen Tagen an denselben zurückkehrten.
Thank you. Johann Christian Reil, Anstein, Leipzig, den 26. Oktober 1813. Eure Exzellenz haben mich beauftragt, Ihnen einen Bericht über meinen Befund der Lazarette der verbündeten Armeen am diesseitigen Elbufer einzureichen. Ich tue dies umso williger, als in dieser tatenreichen Zeit auch die Untaten nicht für die Geschichte verloren gehen dürfen. Ich kam am 25. Oktober früh in Halle an, fand diesen von allen Seiten gepressten Ort mit mehr als 7000 Kranken überladen. Und noch strömten immer neue vom Schlachtfelde bei Leipzig zu. Ich ordnete dieser wegen für die Verwundeten an, was in diesem Augenblick das Dringendste war, fand jeden Einwohner bereit, meine Vorschläge zur Hilfe der Unglücklichen ins Werk zu richten und eilte dann Leipzig zu, um dessen Lazaretten, die wie ein Vulkan ihre Kranken nach allen Richtungen ausspien und alle guten Anordnungen in ihren Umgebungen wieder vernichteten, eine zweckmäßige Ableitung zu verschaffen. Auf dem Wege dahin begegnete mir ein ununterbrochener Zug von Verwundeten, die wie die Kälber auf Schubkarren ohne Strohpolster zusammengeklumpt lagen und einzeln ihre zerschossenen Glieder, die nicht Raum genug auf diesem engen Fuhrwerk hatten, neben sich herschleppten. Noch an diesem Tage, also 7 Tage nach der ewig denkwürdigen Völkerschlacht, wurden Menschen vom Schlachtfelde eingebracht, deren unverwüstliches Leben nicht durch Verwundungen noch durch Nachtfröste und Hunger zerstörbar gewesen war. In Leipzig fand ich ungefähr 20.000 verwundete und kranke Krieger von allen Nationen. Die zügelloseste Fantasie ist nicht imstande, sich ein Bild des Jammers in so grellen Farben auszumalen, als ich es hier in der Wirklichkeit vor mir fand. Das Panorama würde selbst der kräftigste Mensch nicht anzuschauen vermögen. Man hat uns Verwundete an Orte niedergelegt, die ich der Kaufmännin nicht für ihre kranken Möppel anbieten möchte. Sie liegen entweder in dumpfen Spelunken, in welchen selbst das Amphibienleben nicht Sauerstoffgas genug finden würde, oder in scheibenleeren Schulen und wölbischen Kirchen, in welchen die Kälte der Atmosphäre in dem Maße wächst, als ihre Verderbnis abnimmt, bis endlich einzelne Franzosen noch ganz ins Freie hinausgeschoben sind, wo der Himmel das Dach macht und Heulen und Zähneklappern herrscht. An dem einen Pol der Reihe tötet die Stickluft, an dem anderen reibt der Frost die Kranken auf. Bei dem Mangel öffentlicher Gebäude hat man dennoch auch nicht ein einziges Bürgerhaus den gemeinen Soldaten zum Spitale eingeräumt. An jenen Orten liegen sie geschichtet wie die Heringe in ihren Tonnen, alle noch in den blutigen Gewändern, in welchen sie aus der heißen Schlacht hereingetragen sind. Unter 20.000 Verwundeten hat auch nicht ein einziger ein Hemde, Betttuch, Decke, Strohsack oder Bettstelle erhalten. Viele sind noch gar nicht, andere werden nicht alle Tage verbunden. Die Binden sind zum Teil von grauer Leinwand aus Dürrenberger Salzsäcken geschnitten, die die Haut mitnehmen, wo sie noch ganz ist. In einer Stube stand ein Korb mit rohen Dachschindeln zum Schienen der gebrochenen Glieder. Viele Amputationen sind versäumt, andere werden von unberufenen Menschen gemacht, die kaum das Barbiermesser führen können und die Gelegenheit nützen, ihre ersten Ausflüge an den verwundeten Gliedern unserer Krieger zu versuchen. Eine Amputation sah ich mit zu, die mit stumpfen Messern gemacht wurde. Die braunrote Farbe der durchsägten Muskeln, die fast schon zu atmen aufgehört hatten, des Operierten nachmalige Lage und Pflege gaben mir wenig Hoffnung zu seiner Erhaltung. Doch hat er den Vorteil davon, dass er auf einem kürzeren Wege zu seinem Ziele kommt. An Wärtern fehlt es ganz. Verwundete, die nicht aufstehen können, müssen Kot und Urin unter sich gehen lassen und faulen in ihrem eigenen Unrat an. Für die Gangbaren sind zwar offene Bütten ausgesetzt, die aber nach allen Seiten überströmen, weil sie nicht ausgetragen werden. In der Petrikirche stand eine solche Bütte neben einer anderen ihrgleichen, die eben mit der Mittagssuppe hereingebracht war. Diese Nachbarschaft der Speisen und der Ausleerungen muss notwendig einen Ekel erregen, den nur der grimmigste Hunger zu überwinden imstande ist. Das Scheußlichste in dieser Art gab das Gewandhaus. Der Perron war mit einer Reihe solcher überströmenden Bütten besetzt, deren Trägerinhalt sich langsam über die Treppen herabwälzte. Es war mir unmöglich, durch die Dünste dieser Kaskade zu dringen, die der Avernus nicht giftiger aushauchen kann, und der Eingang des Spitals von der Straße her zu forcieren. Ich fand einen anderen Weg zu demselben auf dem Hofe, kam in lange, finstere Galerien, die mit mehr als 2000 blessierten Franzosen garniert waren, welche durch ihr Geächtze und ihre Ausflüsse die Luft für Ohr und Nase gleich unerträglich machten. Unter dieser Masse traf ich ungefähr 20 Preußen vergraben, die vor Freude außer sich waren, als sie wieder die Stimme eines Deutschen hörten, die sie nach der Schlacht nicht gehört hatten. »Erlösen Sie uns aus diesem Pfuhl des Verderbens?« riefen sie mir aus, einem Munde entgegen. »Wo die physischen und psychischen Eindrücke uns in kurzem töten müssen?« Ich versprach ihnen, dass ich sie noch an dem nämlichen Arm unter ihren Kameraden bringen würde.
Und wie sah es außer dem Hause, im Dorfe und seinen Umgebungen aus? Überall die Spuren der traurigsten Zerstörung. Noch waren nur wenige Bewohner des Dorfes zurückgekehrt. Die meisten Häuser und Gehöfte standen völlig verödet, ausgeleert. Alle Türen offen, alle Gemächer wüst, ohne einen Ton des Lebens. Mitten darin die beiden schwarzen Brandstätten. Wohin man sah, nur die traurigsten Überreste eines verlassenen Schlachtfeldes. Alte Montierungsstücke, Tschakos, Trümmer von Gewehren, Pferdegeschirre, große und kleine Kugeln in Mengen und nirgends ein lebendes Geschöpf zu sehen und zu hören, als der Schwarm der krächzenden Krähen, der, nahrungssuchend, das Totenfeld umflatterte. Selbst die Kirchenuhr ging nicht und kein Glockenton hörte man. Der Vater hatte durch Vorstellungen, wie nachteilig die Gesundheit der Dorfbewohner das Liegenlassen der Toten werden könnte, die Leute bewogen, innerhalb der Dorfgrenzen die Geschäfte selbst zu übernehmen, das von den requitierenden Totengräbern, die von den Behörden angestellt waren, sehr saumselig betrieben wurde. Mithin sahen in unserem Bezirk nichts mehr von dergleichen schauderhaften Anblicken und glaubten 8 Tage später, dass nach fast 3 Wochen, die nun seit der Schlacht verflossen waren, auch weiterhin alles geräumt sein müsse. Der Mangel an so vielen unentbehrlichen Dingen machte es durchaus notwendig, dass wir einmal nach Leipzig kamen. Pferde zu fahren gab es nicht. Sie waren alle noch irgendwo verborgen. Wir mussten uns also ohne alle Wahl zu Fuß auf den Weg machen, das heißt der Vater mit unseren beiden Schwestern. Mit dem ersten Schritte über die Dorfgrenze erblickten wir voll Schrecken die ganze Grässlichkeit des noch unaufgeräumten Schlachtfeldes, welches wir nun Schritt vor Schritt durchwandern sollten. Pferde und Menschen lagen noch überall in größter Menge herum und hemmten oft geradezu den Weg mit den schaudervollsten Anblicken. Der Kolmberg war wie übersät von toten Pferden und dunkelte grauenhaft darüber. Wir Mädchen waren außer uns und wollten nicht weiter. Doch der Vater trieb uns fort mit der Vorstellung, dass die Not gebiete, sich darüber hinwegzusetzen. Er habe das Schlachtfeld schon 2-mal, da es noch schrecklicher gewesen sei, durchwandern müssen. Wir möchten so wenig als möglich hinsehen und mit raschen Schritten vorwärts eilen. Es half nichts. Wir mussten fort. Empfanden zwar mit wiederholtem Entsetzen das Grauenvolle dieser Umgebung und einzelne Anblicke der zerstörten Dörfer, die in noch viel traurigerem Zustande waren als Seifertshain, zuletzt aber stumpften sich diese Empfindungen schon so weit ab, dass wir denselben Rückweg abends im Halbdunkeln unter zerstreuten Gesprächen viel ruhiger zurücklegten. Der Mensch ist durchaus nicht fähig, so heftige Gefühlsbewegungen in gleicher Stärke lange zu erhalten. Sie verlieren durch viele Wiederholungen sehr bald ihre Spannkraft, wodurch auch die so oft hart beurteilte Gleichgültigkeit des Krieges sehr erklärlich wird. Einzelne Bilder des mörderischen Kampfes aber, die wir auf diesem Gang erblickten, sind meiner Seele unvergesslich geblieben. So sah man auf einer Wiese ufern des Fußsteiges nach 2 Naundorfen und so eine ganze Reihe noch völlig montierter französischer Infanterie liegen, die eine einzige Batteriesalve auf einmal niederzuschmettern zu haben schien. Denn sie lagen und standen zuletzt fast ganz regelmäßig aneinander gelehnt, als wenn sie schliefen. Schrecklich waren die von den Totengräbern zusammengeschleppten Haufen der Toten anzusehen und ihre Art, sie schichtweise in der großen Grube zu verscharren. Wer möchte solche und andere schaudervollen Erinnerungen nicht gern verdrängen? Das Elend, das während des Winters in manchen Orten, besonders in den halb eingeäscherten Dörfern herrschte, wurde weit mehr durch den Mangel an hinlänglichem Obdach und das grassierende Nervenfieber verursacht, als durch Mangel an Lebensmitteln. Es starben in Lieberwolkwitz, Holzhausen und Stötteritz und in vielen anderen Dörfern ganze Familien aus.
Zwischenstück und Epilog stammen einer Broschüre von Helmut K. Keusken mit dem Titel Waterloo 1815, die Tragödie des 18. Juni, Keusken Verlag 1989. Sie wurden verwendet und an Leipziger Begebenheiten adaptiert, weil so über diese viel verheerender Schlacht bisher nicht geschrieben wurde. Prolog. Heldenverehrung, Pathos und vaterländische Ideologien haben endlich keinen Platz mehr in unserer Welt. Und in der folgenden Abhandlung eines für uns heute fast unbegreiflichen Kapitels der Weltgeschichte sollten nicht mehr strategische Chronologien im Vordergrund stehen. Angesichts 100.000 Toter einer einzigen Schlacht ist sie für den humanen Menschen bedeutungslos geworden. Folgend soll lediglich menschliches Elend reflektiert werden, die Missachtung humanitärer Grundsätze, die Vergewaltigung der Kreaturen infolge eines großen Irrtums. Nicht pathetisch geschwenkte Offiziershüte prägten jene denkwürdigen Tage vom 16. bis 19. Oktober 1813. Auch nicht hurra-patriotische Gesten kriegsbegeisterter Soldatenmassen, wie man sie auf den damals in Auftrag gegebenen Bildern findet, sondern Angst, Panik, Verzweiflung und Schmerz. Schlachten sind niemals ein notwendiges Übel, sondern ein übler Missbrauch, ein Vergehen am Leben. Und das Wort Schlacht, das man wie selbstverständlich für militärische Eskalation als Folge kontroversen und misslungenen Politisierens gebraucht, gelangte in Leipzig zu seiner vollen, grausamen Bedeutung. Am Morgen jenes verhängnisvollen Montages trat noch die Verklärtheit Schulter an Schulter an, verkleidet als Glorie, Heldentum, Stolz und Patriotismus. Am Abend lag die Wahrheit aus 100.000 Wunden blutend im grundlosen Schlamm der Äcker. Auf den Feldern vor Leipzig ist so viel Schreckliches, Großes geschehen, dass es weder jemals richtig ausgedrückt noch vollends verstanden werden kann. Dies ist auch nur ein Versuch. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering.
Die 150.000 Franzosen, Sachsen und Polen, die nach den schweren Gefechten am 16. Oktober, jetzt am Morgen des 18. Oktober 1813, nur 1000 Meter von der gegnerischen Front entfernt Aufstellung nahmen, bildeten durchaus keine farbenprächtige Armee mehr. Die endlosen Reihen, die sich formierten, waren eine übel riechende, kot- und schlammverkrustete Menschenmasse, die seit Tagen nicht aus ihren Uniformen herauskam und den nassen Dreck der mitteldeutschen Äcker bivakiert hatte. Auch die fast 200.000 Verbündeten auf der gegenüberliegenden Seite hatten ebenfalls zum großen Teil in den vorhergehenden Tagen den Vorhof zur Hölle durchschritten. Die letzten Tage und Nächte bei niedrigen Temperaturen, Wind und Dauerregen machten ein reguläres Biwak unter freiem Himmel unmöglich. Die Menschen, die auf beiden Seiten mit der endlich aufgehenden Sonne Stellung bezogen, waren durchnässt, durchgefroren, übermüdet und hungrig. Kaum jemals zuvor hatten Soldaten so wenig Gelegenheit gehabt, Ruhe zu finden und sich zu stärken, um dann das Tor zur Hölle mit Vehemenz aufzustoßen. Dennoch, selbst wenn diese Menschenmassen, die sich trafen, zu morden gewusst hätten, was für ein Grauen sich auf diesem Feld bald abspielen würde, sie stünden trotzdem hier. Die Motivationen waren auf beiden Seiten gleich. Verklärte Vaterlandsideologien als Folge mangelhafter Aufklärung. Generationenlange Feindbildmalerei, Erbfeindschaft, Hass, Patriotismus und Heros. Man war der stolze Sohn seines Vaterlandes und hatte eine eherne Pflicht zu erfüllen. Vom Zufall der Geburt hatte keiner etwas gehört. Nur die wenigsten konnten lesen und schreiben. Auf den Hügeln um Leipzig traf die Unaufgeklärtheit in Tausenden von Reihen an. Und diese Unaufgeklärtheit, die folglich bar jeder Opposition gegenüber ihrer Obrigkeit war, machten sich die Demagogen zunutze. Die Masse, die an diesem schrecklichen Montag die blitzenden Bajonette aufpflanzte, wurde ausgenutzt, missbraucht, verraten und musste den Tribut für ihren willenlosen Gehorsam in ihrem eigenen Blut bezahlen. Und sie war bereit dazu.
Ja, auch ich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben.
Danach. Die Nacht war wolkenlos und klar. Das fahle Licht des Mondes beleuchtete eine grauenhafte Szenerie. Röcheln und Stöhnen erfüllte den weiten Raum des kilometerlangen Schlachtfeldes. Aus den bis zu 3 Meter hohen Leichenbergen ragten Wagendeichseln, Kanonenrohre, Gewehre mit Bajonetten, Säbel und die teilweise noch zuckenden Arme und Beine Sterbender. Pferde mit zerschmetterten Beinen lagen mit weit aufgerissenen, überdrehten Augen und vor Durst und Schmerz herausringenden Zungen nebeneinander, übereinander und stellenweise noch vor die Protzen und Wagen gespannt. Dazwischen lagen in Lachen aus erbrochenem Blut, Kot und Urin die schwer Verletzten. Abgerissene Arme, Beine und abgeschlagene Köpfe lagen zwischen kaputten Trommeln und Helmen, zersplitterten Bäumen und Trümmern. Aus zerschlagenen Schädeln quoll blutiges Gehirn. Die Gedärme zerfetzter lagen in langen Windungen im Schlamm der zerquetschten Äcker. Alles, was einst unter Schmerzen und voller Hoffnungen die Schöße tausender Mütter hervorgebracht hatten. An rußgeschwärzten Mauerruinen lehnten schwer Verwundete, die vielleicht verzweifelt ihre herausquellenden Eingeweide in den Händen hielten oder in ihre blutigen, ledernen Schakos stopften. An ihnen gingen die Bergungsmannschaften vorüber. Für sie gab es keine Chance mehr. Und jene, die noch dazu fähig waren, erwürgten sich gegenseitig oder stießen sich ihre Bajonette in den Leib. Die, die noch hofften und durch das Kaleidoskop des sie umgebenden Horrors sahen, interessierten sich nicht mehr für patriotische Ideologien. Sie hatten nur noch den Wunsch, nicht auch in diesem stinkenden, morastigen Feld der Ehre zu versickern und durch diese warme, nach Blut und Kot riechende, bläulich-weiß beschienene Hölle huschten die Menschen der Umgebung, deren Existenz an diesem vergangenen, grauenhaften Montag in den Schlamm getreten wurde und die in all den sozialen Schwierigkeiten ihrer Zeit überleben wollten. Ihre Obstgärten waren in den Biwakfeuern verheizt und von Kugeln zerrissen. Das am Vortag noch mannshoch wogende Getreide war niedergestampft, zerquetscht, verbrannt. Ihre Ernte und die Saat für neue Ernten waren vernichtet. Ihre Gehöfte zerstört, ihre Häuser von Soldaten überfüllt, ihre Lebensmittel und ihr Vieh zur Verpflegung der Befreier requiriert. Diese Menschen stiegen in dieser Nacht hinab in die tiefsten Abgründe menschlicher Grausamkeit. Als Plünderer und Leichenfletterer zerrten sie den verwundeten, sterbenden Toten die noch brauchbare Kleidung von den Körpern, brachen ihnen die Schneidezähne aus. Man konnte alles gebrauchen. Ausrüstungsgegenstände, Waffen und Geld wurde gestohlen, eilig Finger abgeschnitten, um sich der Ringe zu bemächtigen. Fleischer zertrennten Pferdeleiber und ganze Wagenladungen mit geraubtem Material rollten in dieser Nacht vom Schlachtfeld. Das Militär konnte so schnell keine Ordnung in das schreckliche Chaos bringen. Die verwundeten Transporte fuhren während der ganzen Nacht über das große Terrain, den nächsten Tag und den übernächsten. Doch man trug die Hoffenden lediglich von einem zum nächsten Ort. Die Gehöfte und Häuser der Umgebung waren längst überfüllt. Das Schreien der Soldaten unter den Messern und Sägen der Chirurgen verstummte noch tagelang nicht. In den Innenhöfen der Gehöfte häuften sich die amputierten Arme und Beine. Es ist bis heute nicht genau geklärt, wie viele Opfer die militärische Auseinandersetzung bei Leipzig gekostet hat. Sehr viele starben noch Tage, Wochen und Monate später an den Folgen eines äußerst unzulänglichen Sanitäts- und Medizinwesens. Weder die Statistiken der Kriegsgewinner noch die der Verlierer gaben genaue Verlustmeldungen bekannt. Vieles wurde nie erfasst, vieles verschleiert und geheim gehalten. Als am nächsten Morgen die Sonne über den verwüsteten Äckern aufging, um ihre spätsommerliche Glut herabzuschicken, lagen tausende nackter, toter und verwundeter nebeneinander durcheinander. Was die Politiker jener Zeit nicht zu bewirken vermochten, schafften jene, die das Töten zu ihrem Beruf gemacht hatten. Endlich waren alle gleich.
Soldat, gingst du gläubig und gern in den Tod? Oder hast du verzweifelt, verbittert, verroht, deinen wirklichen Feind nicht erkannt bis zum Schluss? Ich hoffe, es traf dich ein sauberer Schuss. Oder hat ein Geschoss dir die Glieder zerfetzt? Hast du nach deiner Mutter geschrien bis zuletzt? Bist du auf deinen Beinstümpfen weitergerannt? Und dein Grab wiegt es mehr als ein Bein einer Hand? Ja, auch ich habe sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben.
Epilog. Manche Mütter, Väter, Frauen, Kinder, Brüder oder Schwestern warteten noch monatelang auf ein Lebenszeichen ihres Liebsten, der damals freiwillig und in Idealen folgend in den Krieg ging oder unfreiwillig und der sozialen Not gehorchend antreten musste. Oder der, so in den letzten Tagen des Kaiserreiches, mit Gewalt und in Ketten vom Hof der Eltern zum Dienst in die Reihen des Massenheeres gezwungen wurde. Viele Familien erfuhren nie, wo der Junge oder der Mann geblieben war. Das Chaos bei Leipzig und die verwirrenden Begleitumstände waren zu groß, der Analphabetismus weit verbreitet. Mancher hatte noch nie von Leipzig gehört. In den Tagen nach der Schlacht räumte man in fieberhafter Eile das Feld des Todes auf, über das Schwärme von Krähen herfielen. Die faulenden und aufgedunsenen Leichen mussten so schnell wie möglich beerdigt werden, wollte man Epidemien vermeiden. Man begrub und verscharrte die nackten Leichname meistens zu mehreren in den Gräbern. Mit Pferdegespannen zog man die toten Körper der Menschen und Tiere in Bündeln zu den Bestattungsplätzen. An den Kreuzungen der Straßen wuchsen riesige Leichenberge, die in gewaltigen Massengräbern begraben wurden. Zum Teil wurden die Leichen auch nur schnell und notdürftig mit kleinen Haufen Erde überschüttet, denn der Winter begann früh, 1813. Seit Leipzig wurden im Buch der Weltgeschichte viele Seiten weitergeblättert und immer wieder gab es Historiker, die versuchten, den Geschehnissen von damals einen heldenhaften Anstrich zu geben, im Lauf der Zeit neue Glorie um die Ruinen ranken zu lassen, um irgendwann wieder neue Massen durch patriotisches Gepränge zu neuem Wahnsinn zu bewegen, machte man aus den Streitern verehrungswürdige Helden und legte ihnen heroische Worte in den Mund, die sie nie gesprochen haben. Dennoch die vaterländische Ehre begann eine blutige Patina zu bekommen. Nur eines noch ist viel schlimmer als das Drama von Leipzig, nämlich die Tatsache, dass das Völkerschlachten am 19. Oktober 1813 nicht zu Ende war.
There's so many different worlds, so many different suns, and we have just been warned, but we live in different worlds.
mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Jede Glorifizierung eines Menschen, der im Kriege getötet worden ist, bedeutet 3 Tote im nächsten Krieg. Kurt Tucholsky, 1932.
Aus dem Buch Im Kampf um Freiheit und Vaterland vom Leipziger Lehrerverein. Pfingsten 1912. Vorwort. Groß und überwältigend erhebt sich im Südosten von Leipzig, da wo das Häusermeer in die fruchtgesegnete Ebene ausläuft, der Zyklopenbau des Völkerschlachtdenkmals. Stadt und Vaterland rüsten sich im kommenden Jahre das Denkmal zu weihen. Sind doch dann 100 Jahre verflossen, seit im grausigen Völkerringen, wie die Weltgeschichte noch keines gesehen, auf dem Felde von Leipzig das Geschick des ersten Napoleon die entscheidende Wendung nahm. Was liegt näher, als unseren Blick in die Vergangenheit zu wenden und im Geiste an den Kämpfen teilzunehmen, die das Morgenrot der vaterländischen Freiheit bilden? Aber auch die Jahre der Not und des Duldens, die dem gewaltigen Ringen vorausgingen, die Schmach der französischen Fremdherrschaft, die deutsche Landeskinder zwang, ihr Blut zu verspritzen für den fremden Unterdrücker, ziehen dann vor unserem Auge vorüber. Dem damals lebenden Geschlechte prägte sich der schicksalsschwere Gang der Zeitereignisse mit Flammenschrift ins geängstigte Herz.
Völker, Völker, schlachten sich ab.
Oder leidend.
Völker, Völker, schlachten sich ab.
Dem inneren
Völker, Völker, schlachten sich ab. Völker, Völker, schlachten sich ab. Völker, Völker, schlachten sich ab. Völker, Völker, schlachten sich ab.
So möge denn das Buch allerwärts freundliche Aufnahme finden und dazu beitragen, dass das deutsche Volk gern seiner Väter gedenkt, die vor einem Jahrhundert gestritten und gelitten und ihr Leben dahingegeben haben im Kampfe für Freiheit und Vaterland.
Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen?
Regen wie Staubflocken, Bersten am Gestein, ein Cherub im Nebel, als müsste es so sein. Buchstaben im Gras, keiner weiß, was sie bedeuten, wir sind allein, abgesehen von 100 Leuten. Der Regen betrübt, so wie der große Fels, in meinem Kopf nur Leere und Warcells. Von über dem Wasser Kindergeschrei und ein abgebrochener Kran, gelb wie Spiegelei. Er rückt das Mausoleum in das Hier und Jetzt, wo vor 200 Jahren sich alle gegenseitig zerfetzt. Er arbeitet und malt, wie wir an dem Gedenken, wird genauso gesteuert, wie die Siege uns lenkten. Denn bei allem Pathos und großem Patriotentum war es nur Gier und Hass, was hier ließ die Leute tun. 90.000 verlorene Seelen in 3 Nächten, von den zivilen Opfern gar nicht erst zu sprechen. Auf blutgetränktem Feld tausende Nachstellidioten mit Luftgewehr und 3 Minuten scheinbar Toten. Wir fressen, saufen, kotzen auf dem Platz von Gebein, dabei sollten wir lieber einfach nur weinen. Denn ein Krieg bleibt ein Krieg, bleibt ein Krieg. Egal, welche Seite siegt.
Der Regen trommelt leise, wie ein Knistern mit Papier. Kinder marschieren im Gleichschritt, als wüssten sie nichts von hier. Das Denkmal, groß und mächtig, wirkt wie ein bedrohliches Tier. Die Kinder jubeln und spielen, als wären sie nicht informiert. Ein Meer der Tränen liegt vor ihnen. Was war hier nur passiert? Zigtausend Soldaten sind hier einst krepiert. Doch statt in Ruhe zu gedenken, wird hier die Schlacht zelebriert.
Pfeifender Wind, das Rasen der Autos, Klacken der Straßenbahn, ein salziger Geruch beißt mir in die Nase. Kälte, Offenheit verloren.
Feuchtigkeit, Nässe, Gespräche und Gelächter, weit entfernter Baulärm, Straßengeräusche nur von rechts, schwammig. Steine haben angenehme Temperatur, aber nass. Regen taucht die Stadt in einen grauen Schleier. Leichte, langsame Schrittgeräusche, Wind unangenehm, die Ruhe.
Doch nicht so kalt. Ich wollte ihn eisiger, den Stein. Der Duft kürzlich ausgedrückter Zigaretten steigt auf, neben mir ein Aschenbecher. Leer. Ich will mich konzentrieren, auch wenn die Regentropfen meine Schrift verschmieren. Schwierig. Schreiben, fühlen, denken? Steine. 100 Jahre alt. Der Krankenwagen sirenet sich durch die verstopften Straßen des 21. Jahrhunderts. Lauter, leiser. Frischer Zigarettenrauch. Angenehm. Rot-grau gesprenkelt der Klotz. Je konzentrierter mein Sehen, desto verwischter wird er. Schade, dass er die Hitze der Tage noch in sich trägt. Klotz vorm Kopf. Stimmen einer Schulklasse. Warum karren Sie schon Achtjährige hierher? Kommandoton. Ich muss würgen.
Der Wind umfasst mein Gesicht wie der Atem einer Geliebten. Kurz, warm und immer wiederkehrend. Ich öffne meine Augen. Mit dem ersten Blick erstreckt sich das Völkerschlachtdenkmal heroisch hinter dem Teich. Mit dem zweiten Blick sehe ich tobende und spielende Kinder, die sich ihrer Aktivität erfreuen. Das ist auch gut so, denn wenn sie die unsensierte Wahrheit erfahren würden, wären sie vielleicht keine Kinder mehr. Mich überkommt ein Gefühl der Kleinmütigkeit und der Feigheit, einem solchen Krieg ausgesetzt zu sein. Doch gleichzeitig auch ein Gefühl des Schutzes und der Brüderlichkeit durch den Schutzpatron St. Michael.
Der stumme Zeuge. Ganz in Grau und doch nicht farblos. Ein stummer Zeuge der Zeit. Scheint fast ein Rinnsal der Tränen gesammelt. Rau, eiskalt und doch einfach glatt liegt er da. Umwachsen von grünem Gras ruht der Koloss. So wie die Geschichte um ihn herum. Im Rücken eine Inschrift, die dafür entspricht. Von Borke, fiel den 19. Oktober 1813. Um dem Gedanken an das Geschehen nicht den Rücken zu kehren. Hier liegt er, wie eine starre Skulptur, ein Zeuge mit wenigen Worten.
Eng, schwerer Aufstieg. Erleuchtung? Kalte, raue, nasse, quadratische, würfelige Steine. Salzig? Der Duft von Regen. Leben? Das friedliche Donnern der Zivilisation. Frieden? Der traurige Anblick der Völkerschlacht. Tod.
Wachmoment. Durch das kühle Nass ein Hallo? Aus der Ferne Kinderrufe nicht auszudifferenzieren. Nahendes Gekreische mit einem I-A-I-A eines Notfalls in der Jubelstadt. Auf- und Abschwellen eine bunte, ohrbehangene Kinderschar mit schrillem Befehl geordnet auf dem Weg zur Ruhmeshalle. Leise tropft der Regen auf Ummäntelungen. Wir stehen Rücken an Rücken. Ein Feuerzeug wird geklickt. Tabakgeruch steigt mit dem Rauch auf. Nichts Feierliches im Tipptapp der Schritte auf den Treppen. Vor dem Märchenriesen stumm ein filigraner Kranarm um Aufwartung bittet. Jetzt sind wir die Wächter vor dem Museum.
Sag mir, wo die Männer sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind. Zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Denk mal. Ein Gedicht. Vor den Toren der Möchtegern-Metropole L, hinter den alten Schlachtorten der verdickte Riesenphallus, umschnitzt mit den falschen Waldschraten, die aus den slawischen Wäldern kamen, mit Todtraurigkeiten, Zeichen unmenschlicher Gesteinsbewegungen, angehoben vor den großen Materialschlachten und dem Menschenverschleiß im Urgetümmel titanischen Macht- und Gelderheischens, klägliches Emblem. Für wen schau wen Kriegszustände?
Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Wir gedenken der Opfer aller Kriege und Schlachten dieser Welt.
Trauernde Mütter, Väter, Frauen und Kinder.
Verstümmelte Soldaten, die nicht mehr ins Leben zurückfinden.
Tote Kriegspferde.
Traumatisierte Ärzte und Helfer.
Die Gefallenen.
Vergewaltigte Frauen, Kinder und Männer.
Bauern, deren Felder und Tiere verbrannten.
Kindersoldaten.
Witwen und Waisen.
Tote Hunde und abgeschlachtete Haustiere.
Alle nachfolgenden Generationen, die mit der Frage der Schuld und mit traumatisierten Eltern belastet wurden.
Die, die töteten.
Zerstörte Beziehungen.
Kinder, die keine mehr sein konnten.
Suizidanten auf dem Feld.
Getötete Zivilisten.
Geschändete Tiere.
Die zerstörten Städte.
Alle Verfolgten.
Diejenigen, die an Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen kaputt gingen.
Verwüstete Landschaften.
Flüchtlinge.
Zerstörte Leben.
Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen?
Das Völkerschlachtdenkmal maßgenommen.
Innenhöhe 68 Meter, Außenhöhe 91 Meter.
Durchschnitt der Kryptaplatte 11,6 Meter.
Volumen 7186 Kubikmeter.
Das bedeutet, es passen in das Völkerschlachtdenkmal 95.813 Leichen oder 7.186.000 Liter Blut oder ca. 3,6 Millionen Laiber Brot.
In der Kuppe 324 lebensgroße Reiterfiguren, 26.500 Granitblöcke, A 1.200 Kilogramm, 31.800 Tonnen, Gesamtgewicht 300.000 Tonnen, davon 10% Granit, 90%
Stampfbeton.
Baukosten 6 Millionen Goldmark.
Davon 250.000 Goldmark für 320 Kilometer Balkenholzgerät.
Renovierungskosten bis heute 31 Millionen Euro.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?